Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Schön, dass Sie zuhören. Die AfD verbieten, ja oder nein? Darüber wird seit Jahren diskutiert. An diesem Wochenende auch im Hamburger Thalia-Theater. Denn Regisseur Milo Rau inszeniert einen fiktiven Prozess gegen Deutschland. Für ihn eine Möglichkeit, die nur das Theater bietet.
Das ist ein Prozess, der sonst nicht stattfinden kann, der aber unter Realbedingungen stattfindet. Also gemäß dem Grundgesetz, der Verfassung, gemäß juristischer Artikel, wirklich verhandelt von Spezialistinnen und Spezialisten. Der einzig nicht reale Mensch bin eigentlich ich.
Ja, und wir sprechen gleich mit einer Teilnehmerin, der Juristin und Publizistin Liane Bednarz, über den ersten von drei Theaterabenden, der heute über die Bühne ging. Politisch geprägt war neben Wettbewerbsfilm und Glamour auch der zweite Tag der Berlinale. Wir klären, warum Russland den Deutsch-Akademischen Austauschdienst zur unerwünschten Organisation erklärt hat, und hören schon wieder von Negativschlagzeilen aus dem Pariser Museum Louvre. Nach dem Juwelendiebstahl geht's jetzt um Ticketbetrug und einen Wasserschaden. Tag 2 der Berlinale. In fast schon traditionellem grauen Schneeregen ist das Rennen um den goldenen und silbernen Bären losgegangen. 22 Filme konkurrieren im Wettbewerb, und wenn man die deutsche Brille aufsetzt, dann besonders erfreulich. Gleich 3 deutsche Produktionen sind dabei und eine hat heute Abend Premiere gefeiert. Ilka Çatak's Film Gelbe Briefe. Meine Kollegin Anke Lewicke war bei der Premiere dabei. Guten Abend.
Guten Abend aus dem Potsdamer Studio mit Blick auf den roten Teppich, wenn man den Kopf ein bisschen fällt.
Ja, wir wollten eigentlich direkt über das Geschehen auf der Leinwand sprechen, aber erstmal wurde es heute auf der Berlinale wieder abseits des Kinosaals politisch. Die indische Schriftstellerin und Drehbuchautorin Arundhati Roy hat in einem offenen Brief ihr Kommen abgesagt. Wie hat sie denn diese Absage begründet?
Ja, also es geht um den Gaza-Krieg, und sie sollte ja eigentlich kommen, weil auf der Berlinale werden restaurierte Klassiker gezeigt. Und in diesem Rahmen wollte Arundhati Roy eine indische Emanzipationskomödie von 1989 vorstellen, für die sie das Drehbuch schrieb und in der sie auch selbst mitspielte. Und auf ihrer Pressekonferenz wurde die Jury gestern nach ihrer Haltung zum Gaza-Krieg gefragt. Und der Jurypräsident Wim Wenders hat, wie ich finde, eine sehr kluge und auch sehr präzise Antwort darauf gegeben. Er meinte, wenn man Filme machen würde, die sich ausschließlich mit Politik befassen, würde man sich auf das Gebiet der Politik begeben. Kunst sei aber das Gegenteil von Politik. Wenders meint, man müsse die Arbeit der Menschen tun, nicht die Arbeit des Politikers. Und in ihrem offenen Brief hat jetzt Arundhati Roy dieses Statement auf die Aussage verkürzt, dass Kunst nicht politisch sein sollte. Aber das hat Wim Wenders keineswegs gesagt oder gemeint, dass Kunst unpolitisch sein sollte. Er grenzt sie nur vom politischen Aktivismus ab, auch von Statements jenseits der Leinwand, weil er versteht sich als Künstler. Und deshalb sind wir doch eigentlich auch auf der Berlinale, um zu sehen, um zu erleben, wie Kunst, also das Kino, mit seinen Mitteln auf die Welt und die Politik blickt.
Ja, dann schauen wir in den Kinosaal. Die Erwartungen waren ja hoch im Vorfeld der Premiere von Gelbe Briefe, dem neuen Film von Ilka Çatak. Mit seinem letzten Film, Das Lehrerzimmer, war unter anderem für einen Oscar als bester internationaler Film nominiert. Ja, und dieses Mal geht es eben um ein ganz anderes Thema, um politische Repression und Berufsverbote in der Türkei. Wie setzt Çatak dieses Thema um?
Ja, es geht um eine Kleinfamilie in Ankara, und er versucht eben diesen Nachrichten, die wir ja alle immer lesen, eine Geschichte und auch Gesichter zu geben. Also diese Familie, er ist Autor von Theaterstücken und sie ist Schauspielerin. Und weil er seine Studentinnen und Studenten ja auf regierungskritische Demonstrationen schickt, verliert er mit anderen Kollegen seine Arbeit, und auch sie wird wegen ihrer politischen Meinung vom Theaterensemble ausgeschlossen. Und wir sehen jetzt, wie Politik in den Alltag eindringt, die Existenz dieser Familie bestimmt, weil die große Frage ist ja, wovon jetzt leben? Mit ihrer pubertierenden Tochter ziehen sie dann zu der Mutter nach Istanbul. Er arbeitet als Taxifahrer. Sie überlegt, wieder Seifenopern zu drehen. Also die Frage, die der Film verhandelt, ist, gibt man dem politischen Druck nach oder bleibt man seiner politischen Haltung treu? Und dieser Film ist auf Türkisch gedreht. aber spielt trotzdem in Deutschland. Also es wird richtig in Inserts eingeblendet. Berlin als Ankara, Hamburg als Istanbul. Und Ilkay Çatak hat das gemacht, weil er findet, dass das Thema seines Films universell ist.
Ich glaube, dass wir in Deutschland uns immer wieder sehr wohl dabei fühlen, wenn wir über die Probleme der anderen Leute sprechen. Ich wollte mit diesem Film aber sagen, hey, die Probleme der anderen sind auch unsere Probleme. Sie werden auch unsere Probleme werden in den nächsten Jahren. Wenn wir es nicht schaffen, unsere Demokratie zu schützen, unsere Judikative zu schützen, unsere Pressefreiheit zu schützen, unsere Wissenschaft zu schützen. Und das war der Grund, warum wir den Film, unter anderem der Grund, warum wir den Film ins Exil geschickt haben.
Und geht dieses Konzept auf, diese Nähe durch dieses Stilmittel zu schaffen?
Ja, ich finde schon erst einmal. Also auf alle Fälle kann man sich mit dem Ehepaar identifizieren. Aber das kann man höchstwahrscheinlich auch, wenn man französische Staatsbürgerin ist. Weil man kann sich in das moralische Dilemma reindenken. Und natürlich beginnt man sich selbst zu fragen, wie würde ich handeln? Also das Thema wird wirklich, öffnet sich. Aber ich finde es dann in der filmischen Umsetzung vielleicht manchmal zu plakativ, wenn dann die Kamera zum Beispiel Gedenktafeln einblendet, die an den deutschen Nationalsozialismus erinnern. Und dann gibt es auch noch so eine sehr aufdringliche Musik, die so eine klaustrophobische, beunruhigende Stimmung erzeugen soll. Aber wenn man sich jetzt mal an das Lehrerzimmer erinnert, da gab es auch diese Musik, aber durch die Kamera wurde die Schule ja zu einem Geisterhaus. Überall lauerte ein Unbehagen, ein Abgrund. Aber hier sind die Bilder eher flach, vielleicht einfach auch zu schön ausgeleuchtet. Aber der Film ist einfach großartig gespielt und die Schauspieler überspielen auch manche Schwäche des Drehbuchs, weil die moralischen Konflikte sind doch sehr oberflächlich und voraussehbar. Aber die Darsteller schaffen es wirklich, den Figuren eine große Tiefe und Wahrhaftigkeit zu geben. Und wenn ich jetzt noch einmal auf Wim Wenders zurückkommen darf, dieser Film ist kein Botschaftskino, sondern er zeigt uns die Welt einer Kleinfamilie, die aufgrund politischer Verhältnisse mehr und mehr aus den Fugen gerät.
Ja, und wenn Sie selbst testen möchten, wie dieser Film auf Sie wirkt, offizieller Kinostart ist am 5. März von Gelbe Briefe von Ilkay Çatak. Und jetzt kommen wir zum ersten Film im Wettbewerb. Das ist bei der Berlinale ja immer ein bisschen kompliziert. Gestern zur Eröffnung lief der Film No Good Man der afghanischen Regisseurin Shabanu Sadat. Dieser Film läuft aber außer Konkurrenz. So der erste Film, also heute im Wettbewerb, die französisch-tunesische Co-Produktion In a Whisper der Regisseurin Leyla Bouzid. Schwappt die Politik hier auch rüber ins Kino?
Ja, es geht um Homosexualität in Tunesien, die immer noch strafbar ist, ein Tabuthema. Und Lilia lebt in Paris, ist um die 30, kehrt zur Beerdigung ihres Onkels in die Heimat Tunesien zurück. Und sie bekommt mit, dass ihr Onkel schwul war, vielleicht deshalb auch erschlagen wurde. Aber die Familie will davon nichts wissen, weil dann könnte die Familie ja in Verruf geraten. Lilia will das Geheimnis lüften, verschweigt ihrer Familie aber, dass sie lesbisch ist und ihre Freundin im Hotelzimmer wartet. Also hier haben wir wieder ein moralisches Dilemma. Was kann ich sagen? Werde ich dann von meiner Familie ausgeschlossen? Gleichzeitig will sie ja die Geschichte ihres Onkels öffentlich machen. Also dieser Film ist jetzt auch kein Botschaftskino, aber ich finde, diese Konflikte werden allzu offensiv vorgetragen und die Figuren sind alles nur Funktionsträger, entwickeln kein Eigenleben. Also es gibt dann auch noch so eine schreckliche Bilitis-Liebesszene mit weißen Gardinen und so schrecklichem Licht. Also und von einem Wettbewerbsfilm erwarte ich schon, dass ich herausgefordert werde, auch von seiner filmischen Form. Aber hier kann ich nur sagen, dass das politische Thema versandet ist.
Vielleicht kommt da ja noch mehr am Wochenende. Das war Tag 2 der Berlinale. Danke, Anke Lewicke, für die Zusammenfassung.
Tschüss.
Wir schauen dann in den kommenden Tagen genauer auf die schauspielerische Leistung bei den Filmen im Wettbewerb. Der Pariser Louvre kommt aus den Schlagzeilen nicht raus. Im Oktober erst der spektakuläre Juwelendiebstahl. Jetzt wurde bekannt, dass in der gestrigen Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Wasserschaden passiert ist. Und dann gibt es auch noch polizeiliche Ermittlungen. Es geht um einen mutmaßlichen Millionenbetrug mit Tickets fürs Museum. Ja, und wir dröseln das jetzt mal genau auf, was da los ist in einem der größten und meistbesuchtesten Museen der Welt mit Kai Rienecker, unserem Korrespondenten. Hallo.
Ja, hallo Frau Öschläge.
Also eins nach dem anderen. Fangen wir mal mit dem Ticketbetrug an. Was ist da genau passiert?
Also diese Betrügereien, die betreffen vor allen Dingen Besuchergruppen, die im Louvre immer einen eigenen Eingang haben. Da haben sich ein paar Touristenführer, vor allen Dingen wo ein chinesisches Paar, mit dem Louvre-Personal am Eingang abgesprochen. Tickets wurden dann nicht richtig kontrolliert und konnten dann mehrfach verwendet werden. Auch bei den Gruppengrößen wurde manipuliert. Da muss man nämlich pro Gruppe, je nachdem wie groß die ist, noch einen Aufpreis bezahlen. Und den Besuchern, viele davon eben aus China, wurde davon natürlich nichts gesagt, dass sie Tickets benutzen, die schon mal verwendet wurden. Die haben dann brav bezahlt, teilweise sogar überhöhte Preise und natürlich direkt an diese Museumsführer. Und so haben sich dann die Täter ordentlich bereichern können, bis die Sache dann im Grunde erst nach vielen Jahren jetzt aufgeflogen ist.
Jetzt sind 9 Menschen festgenommen worden. Weiß man, um wen es sich da handelt?
Ja, also bei den 9 Festgenommenen gibt es einige von den Museumsführern, die dabei sind. Dann gibt es anscheinend auch 2 Beschäftigte aus dem Louvre. Und dann gibt es auch noch einen Drahtzieher, der da wohl im Hintergrund dafür gesorgt hat, dass diese Masche funktioniert hat. Der Schaden ist ja schließlich erheblich, denn es wurden an einem Tag manchmal so bis zu 20 Besuchergruppen eingeschleust. Die sind dann so 20 Leute groß manchmal und da kann man sich schon ausrechnen, dass dann jeden Tag sind das tausende Euro. Also insgesamt redet man hier für den Louvre von einem Schaden von immerhin 10 Millionen Euro. Und es soll wohl auch diese Masche im Schloss von Versailles gegeben haben. Da kennt man aber noch keine Details. Die Staatsanwaltschaft hat sich da noch nicht weiter geäußert.
Ist jetzt schon was bekannt über Konsequenzen, die das Museum aus der Geschichte zieht?
Naja, die Museumsleitung hat ja diese Ermittlungen selbst in Gang gesetzt, schon vor über einem Jahr. Da ist denen aufgefallen, dass diese chinesischen Führer sehr oft sich im Louvre aufgehalten haben. Und dann hat man da Kameras eingesetzt und nun weiß man im Louvre schon seit einiger Zeit, dass der Betrug mit den Eintrittskarten deutlich zugenommen hat. Das jetzt auch seit Anfang des Jahres nochmal mehr, weil ja alle Besucher, die von außerhalb Europas stammen, außerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes, nochmal fast 50% mehr bezahlen. Der Eintrittspreis ist dann 32 Euro für sie. Und entsprechend wird auf den Webseiten, wenn man da heute drauf guckt, auch nochmal intensiv davor gewarnt, dass man da keine Tickets einfach so kaufen soll, sondern immer auf den Seiten des Louvre. Naja, und so kommt aber man im Louvre irgendwie einfach nicht raus aus diesen ganzen Negativschlagzeilen. Das hat sich natürlich die Museumsleiterin Laurence Descartes sicherlich anders vorgestellt, als sie ihr Amt da übernommen hat.
Ja, Sie sagen es schon, es ist nicht das einzige Thema, das die Museumsleitung gerade beschäftigt. Zu diesem mutmaßlichen Ticketbetrug kommt jetzt noch ein Wasserschaden dazu. Ich finde, man muss aber auch dazu sagen, dass es wirklich eine riesige Fläche ist. Da gab es auch schon öfter mal Wasserschäden, über 70.000 Quadratmeter. Jetzt ist wieder Wasser eingedrungen. Wie kommt es dazu?
Ja, das war kurioserweise direkt neben dem Apollonsaal, da wo die Juwelen gestohlen wurden am 19. Oktober. Das ist der Salle du Châtel. Und da hängen normalerweise Gemälde aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Und in der Etage darüber, da gab es einen Wasserrohrbruch in der vergangenen Nacht. Und dann hat es durchgetropft bis nach unten. Da hat sich richtig eine kleine Pfütze gebildet in der Etage drunter. Und es gibt dann noch ein Deckengemälde in der Etage darunter. Und das hat wohl schon deutlichen Schaden genommen. Das ist ein Deckengemälde aus dem frühen 19. Jahrhundert von Charles Meunier. Und zu allem Überfluss heißt das auch noch Le Triomphe de la Peinture Française, also übersetzt der Triumph der französischen Malerei. Aber so richtig ist den Louvre-Verantwortlichen im Moment nicht danach zumute.
Gewerkschaften und Mitarbeitende weisen seit Monaten immer wieder auch mit Streiks auf nötige Renovierungsarbeiten hin. Das ist kein neues Thema. Sie fordern außerdem mehr Wachpersonal. Auch Präsident Emmanuel Macron hat ja bereits vor längerer Zeit eine Modernisierung angekündigt des Museums ohne Schließung. Ja, und es gibt sowieso viele Pläne für einen neuen Eingang unter der Pyramide. Die Mona Lisa soll ja einen neuen extra Saal bekommen. Was klar ist, ist, glaube ich, dass schnell was passieren muss. Wie wird es jetzt weitergehen?
Ja, also das Kuriose an der ganzen Geschichte ist ja, dass die Museumsdirektorin Laurence Descartes, die noch nicht lange im Amt ist, dass die im Grunde selbst vor über einem Jahr schon darauf aufmerksam gemacht hat, dass dieser Louvre viele Schäden hat und dringend renovierungsbedürftig ist. Und dann kam Präsident Macron zusammen mit ihr auch noch mit diesen großen Plänen, die Sie gerade schon erwähnt haben, das weiterzuentwickeln. Im Grunde sieht man, es gibt hier 2 Ebenen, auf denen Handlungsbedarf ist. Und der eine, nämlich die Renovierung des Museums, der drängt sich im Moment förmlich auf gegenüber diesen großen Besucherströmen. Das ist der andere Handlungsstrang. Die Mona Lisa völlig überlaufen. Da macht es gar keinen Spaß mehr, oft überhaupt durch die Seele zu gehen, weil halt alle immer da hingehen wollen. Deswegen will man sie auch auslagern. Also diesen beiden Dinge, mit denen muss man da irgendwie jonglieren im Louvre. Und im Moment muss man sich wohl vor allen Dingen auch um die Renovierung kümmern. Da gab es jetzt gerade ein erstes Signal, dass diese hehren Pläne, die Präsident Macron da auch noch vor einem Jahr geäußert hat, dass man die jetzt vielleicht etwas aufschiebt und sich konkreter darum kümmert, dass es nicht mehr Wasserschäden im Louvre gibt. Und letztendlich auch bei dem Diebstahl hat ja eine Rolle gespielt, dass das gesamte Sicherheitssystem, die Computer, die Kabel in den Fluren, das sind ja Kilometer, dass das alles völlig veraltet war. Also da besteht anscheinend dringender Handlungsbedarf.
Ja, und so spielen die verschiedenen Ereignisse dann irgendwie auch ineinander. Man kann jetzt aber damit rechnen, dass der Louvre geöffnet hat, wenn man in nächster Zeit einen Trip nach Paris plant und das Museum besuchen will?
Ja, im Moment hat er immer auch geöffnet. Es gab zwischendurch mal Störungen durch die Streiks. Die sind aber nicht jeden Tag, aber im Prinzip halten die immer noch an. Die können punktuell immer noch mal wieder aufflammen. Es können ab und zu Säle gesperrt werden, weil es Wasserschäden gibt. Aber ansonsten ist der Louvre immer noch eine Reise wert. Und dann ist es aber auch so, dass wir nicht genau wissen, wie jetzt die Politik da eigentlich weitergeht. Denn die Kulturministerin, die zuständig ist für den Louvre, die wird jetzt Bürgermeisterkandidatin bei den Kommunalwahlen hier in Paris. Da wird also auch ein Amtswechsel kommen. Also da gibt es ganz viel Trudel um den Louvre herum. Da gibt es im Moment keine Klarheit über den Kurs. Und das könnte am Ende natürlich auch dazu führen, dass irgendwann ein Kopf rollen wird. Und das wäre dann wahrscheinlich der von Museumsdirektorin Laurence Descartes, obwohl sie es ja eigentlich war, die auf die ganzen Mängel am Anfang auch aufmerksam gemacht hatte.
Also, das die Neuigkeiten aus Paris, aus dem Louvre. Vielen Dank, Kai Rienecker, für diese frischen Eindrücke.
Sehr gerne.
Das russische Justizministerium hat den Deutschen Akademischen Austauschdienst, kurz DAAD, zur unerwünschten Organisation erklärt. Die Entscheidung in dieser Woche kam jetzt nicht unbedingt überraschend. Das Gleiche ist in der Vergangenheit auch schon anderen auf Osteuropa spezialisierten deutschen Forschungseinrichtungen passiert. Jetzt muss also auch der DAAD die Arbeit in Russland einstellen. Viel war sowieso nicht mehr übrig. Rund 200 Russinnen und Russen studieren noch mit einem Stipendium an deutschen Hochschulen. Ab jetzt wird es da eben keine neuen Stipendien mehr geben. Das DAAD-StipendiatInnen nach Russland schickt, das ist seit 2022 sowieso Geschichte. Und die Entscheidung hat auch zur Folge, dass das DAAD-Büro in Moskau, das von ihm verantwortete Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus, geschlossen wird. Thomas Franke kommentiert.
In Russland werden Kinder und Jugendliche systematisch von der Propaganda verblödet. Russen sind ein Siegervolk, lernen sie schon als Kleinkinder. Russland ist bedroht, von Feinden umzingelt und jeder Einzelne muss bereit sein, Russland zu verteidigen. Weiter lernen sie, dass die Geschichte Russlands eine Aneinanderreihung von Erfolgen ist. Längst sind auch die Universitäten von der Indoktrination betroffen. Akademischer Austausch mit westlichen Ländern stört dabei und gefährdet nicht nur das Regime von Wladimir Putin, es gefährdet auch die Zukunft seines Systems über seinen Tod hinaus. Denn unabhängige, freidenkende Menschen müssen dieses Regime in Frage stellen. Es mutet daher fast wie ein Wunder an, dass der Deutsche Akademische Austauschdienst überhaupt noch arbeiten konnte, wenn auch auf sehr niedrigem Niveau. Aus gutem Grund. Es gibt in Russland derzeit keine Sozial- und Geisteswissenschaften mehr, die diesen Namen verdienen. Seriöse Wissenschaftler sind entweder verstummt oder im Ausland, manche aus berechtigter Angst vor Strafverfolgung. Denn immer neue Gesetze haben die Wissenschafts- und Meinungsfreiheit weit eingeschränkt. Akademischer Austausch bedeutet, gemeinsam Nachwuchs zu fördern und dadurch Gesellschaften einander näher zu bringen. Es bedeutet, Gesellschaften miteinander zu verzahnen, auch um Kriege zu verhindern. Der Austausch von Wissenschaftlern ist ein Samen für Frieden. Wer miteinander arbeitet, wer den anderen kennt, vielleicht sogar befreundet ist, wird seltener angreifen. Dass Russland den DAAD zur unerwünschten Organisation erklärt hat, heißt nicht nur, dass der DAAD seine Tätigkeit in Russland beendet. Es verhindert auch nahezu jeden Kontakt russischer Akademiker zu deutschen ehemaligen Partnern. Der Kontakt ist strafbar. Dass Russland zu diesem extremen Mittel greift, zeigt, dass akademische Kooperation sinnvoll war, sonst würde Russland sie nicht beenden. Und trotzdem muss man eine Grundsatzfrage stellen. Warum hat die Verzahnung der Gesellschaften in den Jahrzehnten seit der Unabhängigkeit Russlands von der Sowjetunion nicht funktioniert? Warum stützen Eliten, die oft genug im Westen ausgebildet wurden, Putins Kurs? Warum haben alle Bemühungen, die russische Bevölkerung davon zu überzeugen, dass Werte, Demokratie, Gleichberechtigung, Recht und Freiheit sinnvoll auch für ihr Leben sind, nicht gefruchtet? Es ist dringend geboten, das wissenschaftlich aufzuarbeiten, um Schlüsse auf andere Gesellschaften zu ziehen, die ähnlich reformunfähig sind wie die russische. Die russische Gesellschaft ist in großen Teilen antiaufklärerisch. Sie hat alle emanzipatorischen Umbrüche des 20. Jahrhunderts ausgelassen. Es gibt weder eine Chance auf individuelle Entfaltung jenseits des Konformismus noch individuelles Verantwortungsbewusstsein für kollektives Handeln. Der Staat beherrscht das Individuum und die große Masse stellt das nicht in Frage. Russland als europäisches Land zu bezeichnen, ist deshalb Wunschdenken. Das nicht erkannt zu haben, hat auch zu der Situation geführt, in der sich die Welt gerade befindet. Russlands Nachwuchs soll dienen, gehorchen und sterben. Fürs Volk, für Mutter Russland. Das heutige Russland will keine unabhängig denkenden Köpfe. Russland will folgsame Soldaten.
Ein Kommentar von Thomas Franke. Das russische Justizministerium hat den Deutschen Akademischen Austauschdienst zur unerwünschten Organisation erklärt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach dem finnischen Oulu ist auch die slowakische Stadt Trenčín ins Kulturhauptstadtjahr 2026 gestartet. Bis Sonntag ist die renovierte historische Altstadt von Trenčín eine offene Kulturbühne mit Musik und Kunst. Am Samstagabend ist eine Gala auf dem zentralen Friedensplatz geplant, bei der Bilder, Musik und Tanz die jahrhundertelange Geschichte der Stadt erlebbar machen sollen. Die 50.000 Einwohnerstadt liegt in der Industrieregion Vágtal nahe der Grenze zu Tschechien. Den Titel der europäischen Kulturhauptstadt tragen jährlich 2 oder 3 Städte aus unterschiedlichen Ländern. Die EU-Initiative soll Europas kulturelle Vielfalt herausstellen. Erste Kulturhauptstadt war vor 40 Jahren Athen. Im letzten Jahr gehörte Chemnitz dazu. Die NSDAP-Mitgliedschaft von Herbert von Karajan sorgt immer wieder für Diskussionen. Der Historiker Michael Wolfsohn sagte nun der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der langjährige Chefdirigent der Berliner Philharmoniker sei kein überzeugter Nationalsozialist gewesen. Wie viele andere Deutsche sei Karajan 1935 aus Opportunismus in die NSDAP eingetreten. So wollte der gebürtige Österreicher seine Karriere absichern, sagt Wolfsohn. Der Historiker hat im Auftrag der Karajan-Stiftung eine neue Biografie über den Dirigenten verfasst, die dessen Verstrickung in den NS-Apparat untersuchen soll. Als Basis dienten dabei vor allem Karajans private Briefwechsel mit seiner ersten und zweiten Ehefrau. Das Buch mit dem Titel Genie und Gewissen, Herbert von Karajan zwischen Musik und Nationalsozialismus, erscheint kommenden Montag. Über 100 Jahre nach der Absetzung des letzten deutschen Kaisers hat die Stiftung Hohenzollernscher Kunstbesitz ihre Arbeit aufgenommen. Das teilte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in Berlin mit. Zunächst bereitet die Stiftung den Umzug der Archivalien aus dem Hausarchiv der Hohenzollern in das geheime Staatsarchiv der Stiftung Preußischer Kulturbesitz vor. Die gemeinnützige Stiftung war 2025 gegründet worden. Damit wurde der rund 100 Jahre währende Streit über tausende Kunstschätze der Hohenzollern beendet. Die Nachfahren des letzten deutschen Kaisers und die öffentliche Hand hatten vereinbart, dass alle Objekte, deren Eigentum strittig ist, in die Stiftung übergehen. Das sind mehr als 3600 Kunst- und Sammlungsgegenstände. Die Zeichnung Vitruvianischer Mensch von Leonardo da Vinci ist eine der berühmtesten Werke der Welt. Der Olympia-Vorspann des italienischen Fernsehens zeigt den in einem Kreis stehenden Mann in einer Clip-Animation ohne seine Genitalien. Wegen dieser Zensur steht der Sender Rai nun in der Kritik. Die größte Oppositionspartei Italiens hatte deswegen eine parlamentarische Anfrage an den Kulturminister gestellt. Der Rundfunkkonzern Rai wies alle Vorwürfe zurück. Vorspann und Grafikpaket würden vom Internationalen Olympischen Komitee gestellt, nach dessen Richtlinien keine explizit sexuellen Inhalte gezeigt werden dürften.
Sie ist eine der wenigen abendfüllenden und trotzdem recht knackigen Opern von Paul Hindemith, Cardillac. Die Geschichte basiert auf einer Kriminalgeschichte und deswegen passt sie jetzt 100 Jahre später auf den ersten Blick ja gut in eine Zeit, in der True Crime und Thriller vom Publikum geliebt werden. Heute Abend hat sie Regisseurin Giulia Giamonna am Staatstheater Meining inszeniert, diese Oper, und unser Fazitkritiker Georg Kasch war dabei. Guten Abend.
Guten Abend.
Cardillac basiert auf E.T.A. Hoffmanns Erzählung Das Fräulein von Scudéry aus dem Jahr 1819. Krimi-Fans wissen, die gilt als erste deutsche Kriminalgeschichte. Wie war es für Sie? Haben Sie im Saal Fingernägel gekaut?
Naja, nicht so ganz, denn es ist relativ schnell klar, wer der Mörder ist, nämlich Cardillac. Hindemith und sein Librettist Ferdinand Lyon, die haben ja bei der Novelle von E.T.A. Hoffmann alles weggestrichen, was mit dem Fräulein von Scudéry zu tun hat. Die konzentrieren sich so ganz auf die Geschichte vom Goldschmied, der sogar das Glück der eigenen Tochter bedroht, weil ihr Geliebter, ein Offizier, ebenfalls ein Schmuckstück bei ihm kauft. Aber wirklich problematisch ist, finde ich, dass am Ende, wenn das Volk den Goldschmied tötet, dass der gefeiert wird, gerade von dem Offizier, als Held, als Sieger, den er beneidet. Und Hindemith selbst hat daran erstmal geglaubt. Er wollte, dass der Künstler da gefeiert wird, hat dann selbst eingesehen, dass es nicht so ganz aufgeht, hat eine andere Fassung nach 45 gemacht, die dann aber nicht so richtig populär geworden ist, so wie diese Erstfassung.
Jetzt hat Regisseurin Giulia Giamonna ja trotzdem die erste Fassung gewählt. Wie erzählt sie diesen Opernkrimi?
Die erzählt es als große Kunstreflexion. Es gibt mehrere Vitrinen, die die Ausstatterin Susanne Meyer-Staufen auf die Bühne gestellt hat, mit verschiedenen Kunstobjekten. Unter anderem gibt es dann eben auch eine, wo Cardillac selbst gefeiert wird. The Masterpiece Coming Soon steht, das ist so ein bisschen verdeckt. Und die Tochter von ihm putzt dann noch so an den Buchstaben rum. Insgesamt ist das alles in einem irgendwie gearteten Heute angelegt, aber die Kostüme erinnern auch an die 1920er Jahre, also der Entstehungszeit der Oper. Und gut funktioniert, dass zwischen die Szenen immer Bilder aus schwarz-weißen Experimentalfilmen aus den 1920er Jahren eingeblendet werden. Das sind abstrakte Formen, das sind Bilder von Revolvern, Augen, Gesichtern, und das greift die Regisseurin auf. Schön ist auch, dass Cardillacs Elstern zugeordnet sind, so Seelentiere, als typische Seelentiere sozusagen. Und eine große Rolle spielt der Chor, der anfangs Cardillac verehrt und ihn am Ende tötet. Und da hören wir vielleicht mal rein. Wie man hört, ist der Chor wirklich gewaltig, da geht es um Gewalt. Und das Tolle ist, dass sie sich am Ende, haben eigentlich so eine festliche Abendgarderobe an, in uniformierte, ganz grau gewandelte Menschen verwandeln, so als ob sie schon den Nationalsozialismus vorausnehmen würden.
Bleiben wir nochmal bei der Musik. Seit 2023 leitet Killian Farrell die Meininger Hofkapelle, aber der nächste Karriereschritt, der steht schon an. Nächstes Jahr wird er ans Staatstheater Nürnberg wechseln, und ich könnte mir vorstellen, dass vor so einem Karriereschritt auch etwas mehr Druck auf ihm lastet als normalerweise. Wie hat er sich denn geschlagen?
Hervorragend. Also Killian Farrell ist ja einer der Gründe, warum wir KritikerInnen so gerne gerade nach Meining fahren. Denn der wirkt zwar wahnsinnig jung, auch jungenhaft, ne? Aber wie er die Musik mit der Meininger Hofkapelle gestaltet, das ist immer spannend, manchmal sogar altmeisterlich. Und die Klasse, die beweist er jetzt auch wieder. Die Musik von Cardillac hat mal ein kluger Musikwissenschaftler Bauhausbarock genannt. Das heißt, das ist oft nüchtern sachlich, aber es gibt so neobarocke Fugen und Passacaglia-Formen, und dann dreht es wieder so richtig dick auf, wie wir eben im Chor gehört haben. Und das braucht seine unglaubliche Klarheit, auch so eine Härte. Die Chormassen, die müssen so richtig knallen, und dennoch muss das alles durchsichtig bleiben, und das liefert die Hofkapelle hier ab. Aber das hat auch oft so eine Wärme, so eine Innigkeit, auch eine Menschlichkeit. Zum Beispiel gibt es so eine Solo-Violinstelle oder eine Saxophon, die dann überraschend berühren, gerade in so einem Werk wie diesem, dass es mit den Gefühlsaufwallungen eigentlich nicht so hat. Und das ist dann wunderschön.
Und wie war die sängerische Leistung bei diesem Bauhausbarock?
Ja, das ist wirklich für die herausfordernd, weil es ist nicht leicht zu singen, und dafür haben sie sich echt gut geschlagen. Der Goldschmied Cardillac wird gesungen von Shin Taniguchi, und der hat auch so eine unglaubliche Wärme, gerade wenn der dann über die Kunst singt, über seine eigene, macht das so ganz groß auf und hat so eine ganz schöne, leicht vibrierende Wärme. Dann Lena Kutzner als die Tochter und auch Roman Peyer als der Offizier, das sind einfach große Stimmen, die dem Orchester auch was entgegenhalten können und das kommt richtig gut.
Unser Fazitkritiker Georg Kasch ist angetan. Die nächsten Vorstellungen von Kardiak am Staatstheater Meiningen finden am Sonntag, den 15. Februar und am 8. März statt. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Die Moskauer Prozesse oder das Kongo-Tribunal. Mit seinen inszenierten Gerichtsprozessen stößt der Schweizer Regisseur Milo Rau seit Jahren immer wieder echte politische Debatten an. Heute gab es den Auftakt zu einem neuen fiktiven Prozess im Hamburger Thalia-Theater. Bis Sonntag läuft das neue Stück Prozess gegen Deutschland im Rahmen der Lessing-Tage. Es geht unter anderem um ein Verbotsverfahren der AfD. Auf der Bühne keine Schauspielerinnen und Schauspieler wie normalerweise, sondern echte Menschen sozusagen. 7 Geschworene aus der breiten Bevölkerung sind dabei, prominente Fürsprecher und Gegner oder die frühere Bundesjustizministerin Hertha Däubler-Gmelin, die den Richtersitz übernommen hat.
Bitte erheben Sie sich, das Gericht erscheint.
Ich erkläre hiermit die Eröffnungssitzung des Prozesses gegen Deutschland für eröffnet.
Ja, so klang das heute Abend und Teil dieser Inszenierung ist auch die Publizistin und Juristin Liane Bednarz, die jetzt nach dem ersten Vorstellungstag am Telefon ist. Hallo nach Hamburg.
Hallo aus Hamburg.
Wie haben Sie diesen ersten Abend als Mitspielerin erlebt?
Herausfordernd, weil ich versucht habe zu verdeutlichen, warum aus meiner Sicht die juristischen Erfordernisse für ein AfD-Verbot nicht erfüllt sind.
Im Fokus steht jetzt eben dieses Thema hauptsächlich ein Verbot der AfD. Man könnte da also sagen, Milo Rau probt auf der Theaterbühne im Fiktiven dieses Verfahren. Sie übernehmen die Verteidigung der AfD hier im Theater. Warum haben Sie sich dazu entschieden, diese Rolle einzunehmen?
Es ist ja nicht so, dass ich die AfD inhaltlich verteidige. Ich kritisiere die AfD seit vielen Jahren. Aber natürlich muss man das Rechtsstaatsprinzip wahren und man kann nicht einfach sagen, man muss jetzt die AfD verbieten, weil man gewisse Äußerungen von Vertretern der AfD schrecklich findet, sondern man muss schauen, ob sie in ihrer Gesamtheit rechtsextremistisch ist und verfassungswidrig. Und da ist dieses Gutachten des Bundesverfassungsschutzes sehr, sehr dünn und nicht ausreichend. Und das sage nicht nur ich, das sagen auch andere führende Juristen, unter anderem der Berichterstatter im zweiten NPD-Verbotsverfahren Peter Müller, also ehemaliger Verfassungsrichter, der dieses Gutachten in der Süddeutschen Zeitung auch zerpflückt hat.
Jetzt ist schon klar, dass das Ganze im Theater stattfindet und juristisch keine Folgen hat. Trotzdem ist diese Inszenierung ja öffentlich. Man kann auch über die Seite des Thalia-Theaters mit einem Livestream zuschauen. Haben Sie denn das Gefühl, dass dieser fiktive Prozess und mit ihm auch Ihre Argumentation doch Auswirkungen auf die Realität haben könnte?
Ich hoffe es. Also zumindest ist es so der Eindruck, den ich jetzt in manchen Gesprächen auch nach der Vorstellung hatte. Mir ist eben wichtig, rüberzubringen, dass allein dieses Gutachten kein Automatismus ist. Das Gutachten muss seinerseits überprüft werden und dass man auch die Folgen bedenkt. Also auf unsicherer Grundlage die Partei zu verbieten, kann eben den Rechtsfrieden extrem gefährden. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Und man sieht eben gerade auch von links Vorschnellrufe verbieten, 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 ohne dass das überhaupt vielen Leuten klar ist, wie schwierig das juristisch ist.
Ist das dann der richtige Ort, im Theater diese Diskussion darüber zu inszenieren? Wie haben Sie das heute wahrgenommen?
Ich glaube schon, dass es der richtige Ort ist. Das sieht man ehrlich gesagt jetzt ja auch an Ihrer Interviewanfrage, weil es so doch eine größere Resonanz bekommt. Ansonsten sind das eher Fachdebatten unter Juristen, geht es oder geht es nicht. Aber in der Öffentlichkeit werden eigentlich die Tatbestandsvoraussetzungen in Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes eigentlich vollkommen ausgeblendet. Das heißt einfach nur, die AfD ist furchtbar, muss verboten werden. Und so tickt aber das Grundgesetz nicht.
Was hatten Sie denn für ein Gefühl? Wie hat das Publikum im Saal reagiert auf diesen Abend?
Ich hatte schon das Gefühl, dass das Publikum eigentlich hören möchte, die AfD ist furchtbar und wir müssen sie verbieten. Ich glaube, dass es juristisch schwierig war. So war der Eindruck, den ich so war. Man nennt das ja schon auch wahr, wie das Publikum reagiert, dass viele von denen das zum allerersten Mal gehört haben, wie schwierig es wirklich ist.
Ja, der Autor und Philosoph Rainer Mühlhoff, der hat seine Teilnahme kurzfristig abgesagt, weil er nicht darüber informiert war, dass Akteure aus dem, wie er es beschrieben hat, ultrarechten und radikalisierten konservativen Spektrum mitmachen. Die Liste der Teilnehmenden hatte ihn erst 5 Tage vor der Vorstellung erreicht. Mühlhoff sagt, das trage zur Normalisierung neurechter Positionen bei. Wie sehen Sie das?
Ja, also ich finde das absolut realitätsfern, denn neurechte Positionen, ob einem das gefällt oder nicht, mir gefällt das auch nicht, aber sind längst normal. Man muss sich doch nur anschauen. Die AfD, es kann passieren, dass sie in Sachsen-Anhalt im Herbst, dass sie die absolute Mehrheit bekommt. Also zu denken, es ist noch an uns, ob die eine Bühne haben oder auch nicht, das ist doch vollkommen realitätsfern. Das führt dazu, dann sitzen lauter Linke und empören sich und noch mehr Leute wählen die AfD. Also man muss in die harten Themen in Diskurs gehen. Man muss schauen, was hat das alles mit Remigration auf sich? Wo wird es verfassungswidrig zu glauben? Das könnte man sozusagen simsalabim alles wegzaubern, indem man jetzt sagt, mit denen spricht man nicht. Ist absurd. Also ich kann das gar nicht anders ausdrücken. Es ist wirklich absurd.
Hätte es für Sie persönlich da eine Grenze gegeben?
Ja, schon. Also ich würde jetzt nicht mit beispielsweise mit Neonazis diskutieren, die aber gesellschaftlich ja auch marginalisiert sind. Aber mit einer AfD, die stark neurechts geprägt ist, finde ich, muss man diskutieren. Und man muss auch genau ausloten, wo sind denn die Grenzen zur Verfassungswidrigkeit. Das Remigrationskonzept des Identitären Martin Sellner hat das Bundesverwaltungsgericht für verfassungswidrig erklärt. So, dann muss man das näher erklären, man muss es vermitteln. Aber einfach so zu tun, als würde das sich alles von selbst erledigen, wenn man mit diesen Menschen nicht spricht, ist absurd. Man muss doch auch versuchen, die Wähler, die die AfD wählen, wieder für die Mitte zurückzugewinnen. Wenn man das nicht macht, wird sich nichts daran ändern. Und dann beklatschen sich Linke untereinander. Verzeihen Sie mir, wenn ich das ein bisschen auch wirklich spitz ausdrücke. Aber ich verzweifle so ein bisschen daran, weil ich, das ist, so gewinnt man AfD-Wähler garantiert nicht für die Mitte zurück.
Jetzt ist das ja nicht das einzige Thema, dieses dreitägigen Theatermarathons. Morgen soll es beispielsweise einen kurzen Exkurs geben, in dem es um ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige gibt. Drei Abende sind trotzdem nur eine kurze Zeit. Haben Sie denn jetzt das Gefühl, dass eine angemessene Annäherung an die Themen in der Kürze der Zeit überhaupt möglich ist?
Ich denke schon, und ehrlich gesagt, die Kürze der Zeit führt auch dazu, dass es sich sehr verdichtet. Also, dass man dann doch sehr fokussiert ist und dann versucht, auf den Punkt zu kommen, anstatt dass es zu sehr zerfasert. Und eigentlich sehe ich dieses ganze Wochenende eigentlich als Auftakt, was Diskussionen anregt, die dann hoffentlich andere aufgreifen. Aber das zumindest mal so einen Punkt setzt, einen Anfangspunkt, wenn man so will, dass man diskutieren muss und dass man sich der Realität stellen muss.
Vielen Dank für dieses Gespräch. Wir schauen dann am Sonntag nochmal nach Hamburg. Vielen Dank für das Gespräch, Liane Bethnerz, hier bei Fazit.
Ich danke Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Warum verschenkt der MDR diese Chance? Kann Schimmelkäse eigentlich schimmeln? Und warum erscheint Lars Eidinger halbnackt auf der Berlinale? Fragen über Fragen in den Feuilletons vom Samstag. Kann Schimmelkäse eigentlich schimmeln, hat der 11-jährige Luis die Taz gefragt. Mag auf den ersten Blick tautologisch klingen, denn im Wort Schimmelkäse steckt ja schon, dass er schimmelt. Aber Clara Dünkler, die für die Taz diese Kinderfrage beantwortet, unterscheidet zwischen Schad- und Edelschimmel. Und auch der Edelschimmel kann Schadschimmel bilden. In den kindgerechten Worten der Taz: Der böse Schimmel lässt sich nicht vom guten Schimmel abschrecken. Das heißt, leider kann jeder Käse schlecht werden, egal ob mit Edelschimmel versehen oder nicht. Vom Edelschimmel zum Edelfernsehkrimi. Warum verschenkt der MDR diese Chance? Fragt Heike Huperts in der Frankfurter Allgemeinen. Sie meint, dass am Sonntag nach nur drei Folgen der hochgelobte und heißgeliebte Polizeiruf 110 aus Halle an der Saale mit Peter Kurt und Peter Schneider endet. Angesichts der wachsenden Vormacht der AfD in Ostdeutschland wäre es ein dringend notwendiges politisches Signal, dezidiert ostdeutsche Perspektiven im Polizeiruf, dem einstigen Fernsehkrimi-Aushängeschild des DDR-Fernsehens, abzubilden. Warum verschenkt der MDR diese Chance? Fragt Huperts also. Juliane Liebert, selbst in Halle geboren, schreibt in der Süddeutschen: Die hallischen Polizeirufe sind ein kleines Phänomen. Sie haben einen ganz eigenen Charme. Mehr Milieustudie als Standardkrimi. Regional verwurzelt, brillant besetzt, ungewöhnlich erzählt. Publikumserfolge. Nur warum wird die Reihe dann nicht weitergeführt? Einerseits, sagt der MDR, müsse gespart werden. Andererseits sei die Reihe immer als Trilogie konzipiert gewesen. Das ist nie als Trilogie geplant gewesen. Ich hatte sogar einen vierten Teil konzipiert, widerspricht der Schriftsteller Clemens Meyer, der die Drehbücher geschrieben hat und ebenfalls in Halle geboren ist, im Telefonat mit Juliane Liebert. Eins ist klar, die Lust ist nun noch größer auf diesen wohl letzten Polizeiruf aus Halle. Ob die Washington Post wohl noch eine Filmredaktion hat, nachdem Eigentümer Jeff Bezos in der letzten Woche ungefähr 300 und damit mehr als ein Drittel ihrer Redakteure und Reporter entlassen hat? Jedenfalls hat die Zeitung nun keine Buchredaktion mehr, wie Oliver Weber in der Frankfurter Allgemeinen berichtet. Vorbei die Zeit der anspruchsvollen und überraschenden Rezensionen. Das passe zu dem, was Bezos mit Amazon mache, urteilt Weber und schreibt: Ebenso wie Amazon versucht, den kuratierten Überblick zu ersetzen, den eine Buchhandlung bietet, um jeden Kunden algorithmisch zum nächsten passenden Kaufklick zu treiben, will die Washington Post ihre Leser offenbar von allen Büchern fernhalten, deren Thematisierung nicht sowieso erwartet wird. Gleichzeitig scheint Bezos die Zeitung Trump-freundlicher zu gestalten, weshalb Abonnenten in Scharen kündigen. Das lesen Sie bitte selbst im ausführlichen Taz-Artikel von Nicholas Potter nach. Denn hier ist nur noch Zeit für eine letzte Frage aus den Samstagsfeuilletons voller Fragezeichen. Warum erscheint Lars Eidinger halbnackt auf der Berlinale? Ohne Hemd, mit Jackett über dem bloßen Oberkörper. »Ich laufe so herum, weil ich die Kunst feiern will«, so zitiert ihn Robert Ide vom Tagesspiegel. Ide schreibt über Eidinger: Bevor er seine rechte Brustwarze wieder kurz mit seinem hin und her rutschenden Jackett bedeckt, sagt er: Ich würde mich auch so anziehen, wenn ich einkaufen gehe. Ides Kommentar: Irgendetwas irritiert mich daran. Genau, das Wörtchen Würde.
Ja, und ich würde sagen, danke Tobias Wenzel für die Kulturpresseschau und noch eine gute Nacht. Ich bin Charlotte Oehlschlägel. Das war's für heute in Fazit. Kommen Sie gut ins Wochenende.